Ja, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Sie treiben ja hier in Ihren Gottesdiensten große Theologie. Luther hat mal so schön gesagt, schlichter und einfacher als Johannes kann man es nicht mehr sagen. Und gleichzeitig so tiefgründig wie kaum einer. Das kennzeichnet das Johannesevangelium und vielleicht auch besonders unseren Text heute hier. Also sehr verdichtet, sehr einfach und doch, ja, tiefgründig, nicht ganz so einfach. Ich lese uns also den dritten Teil, den letzten Teil dieses Gebetes Jesu, Johannes 17, ab Vers 17 bis zum Schluss. Da steht: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebst sie, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und ich will ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Ja, Jesus betet am Ende seiner Tätigkeit vor seinen Jüngern zu Gott. Dieses hohepriesterliche Gebet hat ja ein besonderes Gewicht. Zum einen durch den dramatischen Anlass. Es war ja der letzte Abend Jesu mit seinen Jüngern im vertrauten Kreis, also kurz vor seiner Gefangennahme, wo alle schon spürten, etwas Schweres liegt in der Luft und etwas Schreckliches würde geschehen. Da betet Jesus für seine Jünger zu Gott, seinem Vater. Also als er sich quasi von seinen Jüngern verabschiedet, bevor er leiden musste, zum Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung. Also ein ganz großer, wichtiger, schwerwiegender Abend, der letzte. Da betet er für sie wie der hohe Priester im Tempel für das Volk. Deshalb heißt das auch hohepriesterliches Gebet Jesu, weil das war die Aufgabe des hohen Priesters, so für das Volk zu beten. Eine Fürbitte für seine Jünger und darüber hinaus für all die, die nach ihnen zum Glauben an Jesus kommen sollten. Und das alles in großen, gewichtigen Worten. Das ist das eine, der Anlass. Das hohepriesterliche Gebet hat aber auch ein inhaltliches großes Gewicht. Nämlich, hier wird in diesem Gebet abschließend Jesu Auftrag deutlich, dessen Willen er in diese Welt gesandt worden ist. Nämlich, es steht ja ganz am Anfang dieses Gebetes, nennt Jesus das, und am Schluss. Er offenbart ihnen den wahren Gott. Und zwar als Vater. Seinen Vater und ihren Vater. Gegen alle Verdrehung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Vers 6, also am Anfang, ja. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Das war Jesu Auftrag, den hatte er ganz klar vor Augen. Und so beschließt er dieses Gebet. Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Mehrmals benennt er Gott als Vater, als heiliger Vater, als gerechter Vater. Jesus zeigt also, nochmal ganz am Schluss, hat er 3 Jahre lang gemacht, aber nochmal am Schluss, mit gewichtigen Worten. Er zeigt, wer Gott ist. Das ist sehr bedeutsam. Und dann, das haben Sie vorher hier miteinander betrachtet, bittet er eindringlich für seine Jünger in der kommenden Zeit. Er betet um Bewahrung. In den Versen 11 bis 16 kommt 4-mal das Wort bewahren oder erhalten vor. Und dann ab Vers 17, und das ist unser Text heute und die folgenden, geht es um den Auftrag der Jünger. Also um Jesu Auftrag, den er an seine Jünger überträgt. Und ab Vers 20 geht es dann um die zukünftige Gemeinde, um die, die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen werden, also um uns. Wir sind die, die auch hier mitgenannt werden. Jesus hat damals schon für dich heute hier gebetet. Also, ein ganz großer Text. Und ich möchte uns 4 Schwerpunkte daraus heute Morgen hier für uns aufzeigen. Erster Schwerpunkt. Jesus betet, heilige sie. Ja, wir singen das auch wunderschön hier, ganz tolle Lieder, die das zum Ausdruck bringen. Was heißt das eigentlich? Das Wort heilig hat für uns so einen besonderen Klang, so eine besondere Aura, aber was heißt das eigentlich? Der Begriff heilig, heiligen, heißt von der Grundbedeutung her eigentlich ausgesondert werden. Ausgesondert sein. Noch krasser sogar gesagt, getrennt sein von etwas Allgemeinem, Säkularem. Jesus betont also, Jünger sind von dieser Welt ausgesondert. Von einer Welt, die Gott nicht kennt und nichts mit ihm zu tun haben will. Und das sagt er sogar so stark, vielleicht für uns etwas überspitzt gesagt, aber es ist so, er sagt das so stark in Vers 16, dass er das formulieren kann, sie, die Jünger, sind nicht mehr von dieser Welt. Wie ich nicht von dieser Welt bin. Durch ihre Berufung, durch Jesus, seit damals, vor 3 Jahren, sind sie jetzt grundsätzlich, in einem sehr grundsätzlichen Sinn, auf seiner Seite ausgesondert. Ausgesondert durch Jesu Worte, durch Jesu Lehre, durch seine Wahrheit sind sie ausgesondert worden von dieser Welt. 3 Jahre lang ein Prozess der Sonderung, ja, der Trennung. Die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung, übersetzt das sehr schön, für uns vielleicht noch etwas näher und verständlicher. Da steht in Vers 17, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Also dein Wort ist die Wahrheit. Heiligen und weihen liegt ganz dicht beieinander. Die Worte Jesu, seine Lehre, die wir aufgenommen haben, heiligen uns, weihen uns, sondern uns aus. Und zwar, das Wort weihen zeigt eigentlich eine Bestimmung auf, also hat eine Zielrichtung. Das Wort heiligen, darin wird das nicht so deutlich. Die Zielrichtung ist für. Wir sind geweiht für etwas oder hier genau gesagt für Gott. Für einen bestimmten Dienst. Für Gott. Ja, und nicht nur seine Wahrheit hat die Jünger 3 Tage lang ausgesondert, also im Sinne seiner Lehre und seiner Worte und das, was sie bei ihm gelernt haben, sondern Jesus ist auch in seiner Person, in seinem Handeln, ist er die Wahrheit. Heißt, was er tut, nicht nur was er sagt, was er lebt, was er tut, vollzieht eine große Wahrheit. Nämlich, er ist dabei, für seine Jünger zu sterben. So sitzen diese Männer an diesem letzten Abend zusammen. Er spricht ja von seinem Tod. Er ist dabei, für seine Jünger zu sterben, als stellvertretendes Sühnopfer für ihre Sünden. Und er ist dabei, nach 3 Tagen aufzuerstehen vom Tod. Also sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung erweisen ihn als Sohn Gottes. Heiligen ihn. Das sondert Jesus aus. Niemand ist in dieser Welt für die Sünden der Menschen gestorben. Niemand ist auferstanden. Niemand hat so geredet wie Jesus. Diese Wahrheit und sein Handeln sondern Jesus aus. Sie machen ihn heilig. Er heiligt sich durch das, was er tut. Er weiht sich damit Gott. Und alle, die an diese Wahrheit glauben, wir, hoffentlich alle hier, sind für Gott geheiligt und weihen sich damit Gott. Dein Glaube an Jesus weiht dich Gott. Vers 19 sagt er, für sie weihe ich mich dir, Gott, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Also feierliche Worte, große Worte, ganz wenige Worte, die das Herzstück unseres Seins als Christen berührt, zutiefst berührt. Jünger Jesu sind also geheiligt, geweiht, ausgesondert von der Welt, um, das ist die Zielrichtung, um, wozu, also um in dieser Welt Gott zu dienen. Hier in diesen Versen kommt ständig eine Parallelität zum Ausdruck, wo Jesus sagt, so wie ich, so die Jünger. Also Jesu Dienst für Gott in dieser Welt war, also seinen Namen zu offenbaren und diese Welt zu retten. So der Dienst der Jünger. Unser Dienst entspricht also genau dem Seinen. Wie Jesus, so die Jünger. Das wird hier mehrmals betont. Das lohnt sich nochmal nachzulesen. Jesus wurde von Gott in diese gottlose Welt gesandt, um die Welt zu retten. Jünger Jesu sind geheiligt, geweiht, ausgesondert von dieser Welt und gesandt, um diese Welt im Namen Jesu zu retten. Er rettet diese Welt, aber du bist damit einbezogen. Also, das Erste halten wir fest, Jesus betet, heilige sie. Und es ist wichtig und wertvoll, das im Kern zu verstehen. Wir sind Ausgesonderte. Der zweite Schwerpunkt hier könnte man so auf den Punkt bringen, Jesus betet deshalb, sende sie. Diese zweite Bitte an Gott für seine Jünger ist so einfach wie klar. Sende sie. Jesus multipliziert also seine Sendung in diese Welt durch seine Jünger. Er geht und hinterlässt uns als Gesandte. Er ist der Gesandte Gottes und dann sind wir, die wir seine Jünger sind, geheiligt und ausgesondert, die Gesandten in dieser Welt. Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das kommt 4 oder 5 Mal vor. Wie? So. 7 Mal gebraucht Jesus in seinem Gebet das Wort senden oder Gesandter. Das ist eine ganz starke Betonung hier. Jesus war der Gesandte Gottes und diese seine Sendung, lateinisch Missio, Mission, drückt am stärksten aus, was ihn eigentlich ausmacht. Also seine Funktion, könnte man sagen. Er ist Gesandter Gottes. Und so sendet Jesus im Namen Gottes seine Jünger aus. Wir sind als Heilige, Geweihte, Ausgesonderte, Gesandte. So wie Jesus. Die größte Funktion, die einen Jünger praktisch charakterisiert. Du bist ein Gesandter, eine Gesandte. Das nimmst du jetzt mit nach Hause. Ganz wichtig. Weshalb ich das so betone, ist, jahrhundertelang, das ist fast kaum zu glauben, jahrhundertelang hat die christliche Gemeinde diese ihre wichtige Sendung verkannt, versäumt, verdreht, vergessen. Als die Weltmission neu begann, durch den englischen Schuhmacher William Carey, geboren 1761, also war ungefähr bei uns hier so die Zeit Goethes, 1761. In England war das quasi eine Neuentdeckung. Das ist fast nicht zu glauben, wie peinlich. 1700 Jahre, 1600 Jahre kommt die Gemeinde Jesu eigentlich ihrem Hauptauftrag nicht nach. Für Careys Gemeinde, also er war in seinem Hauptberuf Schuhmacher. Also nicht Schuster, ja, Schuhmacher, das ist ein wichtiger Unterschied. Er stellte gute Schuhe her. Und weil die Gemeinde merkte, dieser Mann hat ein großes Anliegen, hat sie ihn zu ihrem Pastor gemacht. Er hat nicht nur die Schuhe repariert und hergestellt für seine Gemeinde, sondern er war ihr Pastor. Und dann ist dem Carey aufgegangen, ja, wir kommen der Sendung Gottes, der Sendung Jesu, nicht nach. Nicht wirklich nach. Und dann erzählt er ihnen was von der Sendung in andere Kontinente. Das war zunächst so fremd für die Gemeinde, dass sie das als absurd abtaten. Die meinten ja, unser Pastor ist zwar ein lieber Mann und der macht auch gute Schuhe, aber das ist, irgendwie ist der komisch. William Carey ließ nicht locker. Und tatsächlich, ein paar Jahre später, wurde durch ihn die erste Missionsgesellschaft gegründet, 1792, also war ungefähr 30 Jahre alt, die Baptist Missionary Society, BMS. Und ein Jahr später reiste Carey mitsamt seiner Familie selber aus, nun damals nach Indien, das war englische Kolonie, naheliegend. Und dort entdeckte er sich selbst nach mehreren Jahren Tätigkeit als Sprachgenie. Er hat nämlich die Bibel in 40 indische Dialekte übersetzt. Machen Sie das mal. 40. Er lernte 40 verschiedene Dialekte und wurde, andere haben das natürlich auch gemerkt, er ist ja super clever, der Mann, und haben ihn später, lehrte er später als Professor an einer englischen Akademie, die also Beamtenanwärter für Indien ausbildete, denen er das Evangelium mitgab. Das Motto der BMS wurde: Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Großes von Gott und Unternehmen Großes für Gott. Mit anderen Worten, Sendung ist unser Hauptauftrag. Großes. Die Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert dachte, die wichtigste Eigenschaft eines Jüngers wäre, na was dann? Heiligkeit. Was denken Sie, wie viele Leute das hier in Bonn denken? In unseren Gemeinden. Aber sie haben missverstanden, dass unsere Heiligkeit der Sendung dienen muss. Wir sind ausgesondert, getrennt von dieser Welt, um in diese Welt gesandt zu werden. Wir sind nicht ausgesondert, um als Heilige unter uns zu bleiben. So hätte Jesus zum Beispiel, wenn wir dauernd diese Parallele sehen, so wie Jesus, so die Jünger, so hätte Jesus zum Beispiel, der heilige Sohn Gottes, schön beim Vater im Himmel bleiben können. Super heilig. Aber er ließ sich senden hinein in eine gottlose, gottfeindliche Welt. Das ist das, wovor wir Angst haben. Wo wir denken, ja, ich kann das nicht. Erwarte Großes von Gott. Und unternimm Großes für Gott. So entsteht eine Mission. So sind wir Gesandte in eine gottlose Welt. Nicht einfach, aber enorm wichtig. Und ein drittes. Jesus betete weiter hier in diesem Text: Eine sie, heilige sie, sende sie, eine sie. In dieser gottfeindlichen Welt, wo oft fast jeder, jedermanns Feind ist, sollen die Jünger die Liebe Gottes deutlich machen, die Jesus mit dem Vater hat. Und Liebe drückt sich aus durch, unter anderem aus durch Einheit. Gott und Jesus, die beiden sind eins. Das legitimierte Jesus als Gesandten Gottes. Vers 21, dann, sagt er, wenn sie die Einheit erkennen, wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Unsere Einheit ist ganz wichtig als Zeugnis für die Welt, dass sie an den Sohn Gottes glauben. Und wir sind mit Jesus eins, das legitimiert uns als Jünger Jesu. Und wir sollen, sagt er dann mehrmals, untereinander eins sein. Das zeigt, dass wir etwas verstanden haben von der Liebe Gottes. Einheit zeigt die Liebe Gottes, also das Wesen Gottes. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, betet Jesus, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ihr Lieben, deshalb ist das auch mitunter der größte Angriff des Teufels, Christen untereinander uneins zu machen. Er will nämlich verhindern, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen. Also, Einheit, eines der größten Probleme der Christenheit. Natürlich, damit Sie mich nicht missverstehen, natürlich braucht es Unterscheidung. Es braucht Bekenntnisklarheit. Es braucht auch Abgrenzung. aber vor allem den Glauben, dass der andere, dessen Bekenntnis ich nicht in allen Einzelheiten unterschreibe, dass er trotzdem, wenn er Jesus kennt, ein Geretteter von Jesus ist. Ihr Lieben, wie sehr werden wir uns schämen? Das muss ich manches Mal denken. In dem Hickhack unserer Christenheit. Wie sehr werden wir uns schämen, wenn wir einmal zurückblicken werden auf unsere Grabenkämpfe, auf unseren Kleinglauben, auf unsere Lieblosigkeiten, auf unsere Eitelkeit. Manchmal ist es einfach nur blanke Eitelkeit. Unglaublich. Da kann man nur beten, oh Gott, vergib, verzeih, erbarme du dich unser. Und ein letztes. Jesus betete, und ich übersetze das jetzt einmal, bringe das quasi hier auf den Punkt. Jesus betete, ich nenne das jetzt mal so, stärke sie, heilige sie, sende sie, eine sie. Stärke sie. Ein letzter, vierter Gedanke steht in diesem Gebet Jesu für seine Jünger in Vers 24. Da heißt es, Vater, ich will, klare Willensbekundung, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Also, Jesus bittet damit, denke ich, um ihre Stärkung, eingewickelt in den herrlichen Ausblick auf die Ewigkeit. Er will uns bei sich haben. Stell dir das mal vor. Er will dich bei sich haben in Ewigkeit. Was löst das in dir aus? Dieser Gedanke. Liebe sucht Gemeinschaft. Jesus sucht deine Gemeinschaft. Und Liebe freut sich an der Herrlichkeit des anderen. Meine Liebe drückt sich darin aus, dass ich seine Herrlichkeit hier schon sehe und mich freue, dass das zutiefst mein Herz berührt. Und Jesu Jünger werden einmal bei Jesus im Himmel und auf der erneuerten Erde leben in Ewigkeit. Etwas, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber es wird herrlich sein, und zwar unvorstellbar herrlich. Genau. Was für eine Stärkung ist das gerade für Christen in Not, in Gefangenschaft, in Verfolgung? Also, wie sehr brauchten seine Jünger das an dem Abend, kurz vor seiner Kreuzigung? Stunden später wurde Jesus gekreuzigt. Wie sehr brauchten sie diese Vision? Und auch angesichts von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Also, wenn wir den langen Atem mal sehen, den das braucht. Wie stark muss die Vision sein, die eine Gemeinde hindurchträgt durch diese Zeiten? Wie sehr brauchen wir diesen ermutigenden, herzerfrischenden und gleichzeitig demütigenden Ausblick? Das macht uns ja demütig, wenn wir uns betrachten und seine Herrlichkeit angesichts der Herausforderungen in dieser Welt. Eben nicht nur unsere eigene Haut zu retten, das ist auch eine Anfechtung. Manche Christen leben so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Hauptsache ich. Ja, Hauptsache ich bin gerettet. Und Krieg, ja, hoffentlich, ja, den anderen geht's schlecht, furchtbar, aber hoffentlich mir nicht. Wir haben oft mehr Angst um unsere eigene Haut als um das Reich Gottes. Als geeinte, glaubwürdige, leidensbereite Gesandte in diese schreckliche Welt. Wenn du jetzt heute nach Hause gehst, wir feiern gleich Abendmahl miteinander, wenn du nach diesem Gottesdienst nach Hause gehst, sollst du gestärkt sein für eine gottlose Welt. Du bist ein Gesandter, eine Gesandte, im Namen Jesu zu retten. Also ich schließe ab hier. Ich fasse zusammen. Jesus betet um Heiligung. Jesus hat uns ausgesondert durch sein Wort, durch sein Sterben und Auferstehen. Wir Unheiligen sind Gott geweiht. Super. Zweitens, Sendung. Jesus hat uns gesendet, wie er der Gesandte Gottes war. Also lebe als Gesandter, als Gesandte in dieser Welt. Wen erreichst nur du? Gibt es Menschen im Umfeld dieser Gemeinde, die nur du erreichst? Lass dich durch den Geist Gottes leiten. Und lass dich vor allen Dingen ermutigen, denn was lähmt uns, was hindert uns? Unsere Angst. Du bist ein Gesandter. Drittens, Einheit. Die Welt glaubt an Jesus, wenn Christen ihre Einheit in Verschiedenheit leben und zeigen. Herr, vergib uns unseren Streit. Da müssen wir ganz viel Buße tun. Das macht uns sehr demütig vor Gott. Und viertens, Stärkung. Jesus will uns bei sich haben. Einen stärkeren und stärkenderen Ausblick gibt es nicht. Blicke auf die Herrlichkeit Jesu und lass dich stärken für deinen Dienst. Gott segne euch. Amen.